Becca, B3CCA here at WXW, and you should be listening to Catch Club because it's the best podcast ever.
Um es mit den Worten des Rappers Vega zu sagen, das ist Expedia-Shit, meine Leute hier verkaufen Trips, führt uns unser Trip zurück zu den Wurzeln und damit moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe der Westside Stories. An meiner Seite der wunderschöne Drew.
Hallo zusammen.
Und der noch wunderschönere Dieter.
Das berührt mich sehr, wunderschönen guten Tag.
Wir haben uns zusammengefunden, um über WXW Back to the Roots 2024 zu sprechen. In der Turbinenhalle 2 vor rund 530 Menschen. Du von uns war vor Ort.
Korrekt.
Wie war's?
Ja, war schön. War voll. Die Tubse 2 war ja dann die kleinere. Das heißt, dann waren 500 Leute auch schon viel. Die Leute hatten Bock. Stimmung war gut. Ich hatte noch... Also ich war ja mit Daniel da mit einem Kumpel von mir und ich habe dann noch mitgeschleppt, also die sind nicht mit mir hingekommen, weil die von woanders her kommen, aber die waren mit bei uns noch eine Arbeitskollegin und ihren Freund mitgeschleppt, die zum ersten Mal beim Wrestling dabei waren. Also er guckt Wrestling, er ist WWE-Fan und habe ich gedacht so, ja.
Ein Beileid?
Ja, genau, so, ja, kommt doch mal mit, guckt euch doch mal an halt und sowas so. Hatte dann ein bisschen Angst, dass es vielleicht ihr nicht so ganz gefällt, weil sie mit Wrestling halt so nichts am Hut hat. Sie fand es aber auch ganz cool, er war sehr, sehr begeistert. Und das war dann noch ganz schön eigentlich so. Ich mag das immer, wenn du dann neue Leute mal so mitschleppst und die dann auch total begeistert sind einfach von dem, was die da sehen. Das finde ich immer sehr schön. Und von daher war es ein cooles Erlebnis, war eine coole Show, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Aber diesmal war die Stage nicht so extravagant wie beim Geburtstag.
Das stimmt.
Schade, aber ey, ganz ehrlich, also ich glaube, für eine T2-Show muss man auch, glaube ich, nicht ganz so auffahren wie für eine T1-Show, wenn ich mich recht entsinne.
Ich weiß nicht, ob die Größe der Show immer was mit dem Venue zu tun hat oder ob man halt das Venue nimmt, was man gerade kriegt, weil das andere nicht zur Verfügung steht. Also ich das glaub, vielleicht gerade
beim Geburtstag waren auch nur 20 Leute mehr da. Also ja. Ich glaube, da nimmt man, abgesehen vom Karat, glaube ich, eher wahrscheinlich das, was man kriegt.
Ja, also die Turbinenhalle ist ja halt auch ein bekanntes Venue, halt, wo auch ja viele Konzerte und sowas sind. Also ich glaube, da kann man aber froh sein, wenn man da überhaupt mal einen Samstag kriegt oder so, einen Samstagabend halt, ne?
Also ich würde Brief und Siegel drauf geben. Also nicht nur für 2024 hat sich die WXW schon durchgebucht. Und locker ist auch schon für 2025 mindestens mal die Anfragen raus.
Ja, das sowieso, sonst kriegst du da ja nichts mehr frei. Mhm. Also dann random irgendwie zu sagen, ja, wir haben im August dann übrigens Shortcut, was habt ihr denn noch frei? Dann sagt der Herr Tubin halt auch wahrscheinlich so, Digga, wir geben euch...
In der Steffi ist euch, keine Veranstaltung, die könnt ihr haben.
Wir geben euch Dienstag um 12 morgens, ne, sowas ungefähr.
Ich
dachte,
halt. Das ist aber eine WXW-Show der Steffi... Würde ich safe mit Kusshand nehmen, Alter.
Irgendwie, die Steffi ist so ein Ding, man hat es erst schätzen gelernt, als es schon vorbei war.
Ja, wirklich. Da muss jeder wirklich einmal eine WXW-Show gesehen haben in der Steffi.
Da muss jemand einmal eine WXW-Show gesehen haben, ja.
Die Entrance von der Treppe. Keine Sitzplätze, Legende.
Ja, wir waren ja in der Steffi, Drew und ich, aber das war in der Corona-Show und da waren die Entrances auch nicht über die Treppe, wenn ich mich recht entsinne.
Da haben sie es nicht gemacht. Nee, da haben sie es nicht gemacht.
Aber naja,
an die Show. Ich bin ja schon voll gekotzt. Naja.
Gut, apropos kotzen. Nee, Quatsch. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Dark Match an.
Yes. Yo.
Und zwar,
vorher würde ich ganz kurz gerne was sagen. Und zwar, habt ihr nur das Dark Match gesehen oder habt ihr quasi den Warm-Up komplett gesehen?
Also beim Darknet, das geht bis zur Promo danach.
Okay, also das davor habt ihr nicht gesehen, okay.
Nein.
Weil da würde ich ganz kurz gerne einmal die Lanze brechen für Dan Malmann. Weil der hat ja dann die Show eröffnet und hat dann, deswegen schade, dass es nicht vorne mit dran war,
Das habe ich bei YouTube gesehen tatsächlich.
Genau, der hat halt ein kurzes noch gesagt, weil der Slogan der WXW ist ja Love Wrestling, Hate Racism, das kennen wir ja alle. Und der hat dann einfach ganz kurz nochmal so für ein paar Minuten einfach so ein kleines Statement einfach gegen die AfD gemacht, weil die ja jetzt kurz davor nochmal ein bisschen sehr in Schlagzeilen war mit ein paar negativen Sachen.
Und ekelhaften Treffen halt.
Genau, und dann hat der einfach nur so nochmal eine kurze Promo darüber gehalten. Richtig schön. Das war ein richtig geiles Ding und fette Props dafür einfach an Dan an meiner Stelle dafür.
Ich glaube, das dem können wir uns auch kurz und schmerzlich anschließen, wenn ihr AfD-Wähler oder sogar Mitglieder seid oder generell irgendwelchen rechten und rassistischen und Nazi-Plattformen, Gruppen irgendwie zugewandt seid, dann fickt euch, verpisst euch und geht euch am besten verbuddeln und löschen. So. Wir sind mehr, ihr Wichser.
So gut. Ist es.
Dann kommen wir zum Match, würde ich sagen.
Ja.
Da habe ich auch tatsächlich nur die Promo gesehen, also zum Match selber kann ich auch nicht viel sagen.
Ja, das Match lief nebenbei, ich hatte es so laufen, aber ich würde von meiner Seite behaupten, dass das Match eigentlich vollkommen egal war, dass es eigentlich nur um das ging, was danach passiert ist. Ich weiß nicht, ob Drew da eine andere Sicht hat von aus der Halle.
Nee, eigentlich, also was ich ganz lustig fand war, die Leute haben dann halt 069 gechattet, weil es halt ja Maggot war.
Ja.
Und Alex Duke dann halt nur so, ja, ist auch meine Stadt, ne? Das fand ich eigentlich ganz lustig, weil er halt auch aus Frankfurt kommt. Das war dann irgendwie, also das war ungewollt komisch dann, weil es dann halt gepasst hat und wahrscheinlich darüber überhaupt keiner nachgedacht hat. Und weil man diese Chance halt auch dann immer bei Maggot nur macht und halt bei Alex Duke logischerweise halt nicht, weil er halt ja auch Heel ist. Und ja, Match war halt Jacke wie Hose. Jetzt nichts Besonderes, aber jetzt halt auch. Also nicht kacke, aber auch nichts Besonderes, halt sagen wir es so. Und dann, wie ihr schon sagt, das Wichtigste war dann das Aftermath.
Ja, und dann Christopher Robin betrat die Bühne und hat Maggot, ich weiß nicht, ob es erneut ist oder zum ersten Mal angeboten, seinem komischen High Performer Limited, komm in die Gruppe und investier Geld in ein Schneeballsystem und kommst hier wieder raus, du Idiot, Crew beizutreten. Also, das mache ich natürlich draus, aber er wollte, dass Maggot High Performer Limited beitritt und er hat ihm sogar ein Karat Qualifier angeboten dafür. Aber Maggot hat relativ klar deutlich gemacht von mir so, nee, Alter, lieber gehe ich durch 20 Qualifying-Matches und Turniere, als deiner Scheißbande beizutreten. Ciao, Kakao.
Hat sich ja quasi dadurch auch mehr oder weniger für die Road to Karat selber angekündigt. Für die Road to Karat League. Ja.
Und als er gerade schon auf der Stage war und eigentlich gerade gehen wollte, ertönte die Musik einer Person, die er in- und auswendig kennt, nämlich von seiner besseren Hälfte, der guten Baby Allison, die auf die Bühne kam, irgendwas ins Mikrofon geredet hat, was ich irgendwie nicht, dem ich nicht ganz folgen konnte, und dann gesagt hat, ich nehme dein Angebot an. Und jetzt gehen die beiden offiziell getrennte Wege.
Yes.
Heute, am Tag der Aufnahme, den 26.11., kam vorhin auch noch der Vlog raus. Da hat man auch beide kurz gehört. Es klingt jetzt nicht so, als würde man darauf jetzt noch eine Storyline aufbauen. Man lässt es sich aber quasi offen, dass da noch was kommen würde.
Ja.
Beide haben ganz klar gesagt, vorhin so, ey, ja gut, dann, also vor allem Maggot auch so, ja gut, dann müssen wir halt privates und berufliches trennen. Ja, Baby Allison Maggot, im Grunde genommen das Gleiche.
Ja, es schienen beide eigentlich so erstmal mit fein zu sein. Ich sag mal, solange man sich nicht in die Quere kommt, ist ja auch okay. Theoretisch müsstest du es jetzt so machen, dass sie halt im Karat aufeinandertreffen.
Ja.
Also das vorausgesetzt, Maggot würde sich dann qualifizieren. Wovon ich jetzt aber mal ausgehe.
Oder man hebt es sich halt, weil man hat schon diverse Optionen für Storylines im Karat selber. Und man hebt sich das vielleicht lieber für eine spätere Show auf. Dass die sich halt... Auch. Oh Gott.
Was ich eigentlich interessant finde, ist... Also... A, war das ja eigentlich so ein... bitte?
Ich musste gerade mitten im Satz unterbrechen, weil ich plötzlich niesen musste.
ich finde es ja eigentlich interessant, aber das ist wieder dieses Wrestling-Fans, die alles überdenken. Aber eigentlich ist es ja eigentlich lustig, weil das war ja eigentlich ein Angebot, was Roman Christopher, das war ja kein offenes Angebot, sondern das war so ein Ding für Maggot. Und Allison kommt dann, klar, es ist ein Spoiler-Element, von daher ist es okay. Aber dann denke ich mir so, Also wie kommt der Dude an Karat-Qualifier? Wie hat er das jetzt wieder organisiert gekriegt? Wen hat er da beim Office bestochen? Weißt du, das ist so, das lässt so Fragen auf, so wie bist du jetzt rangekommen? Eigentlich wäre es total lustig, wenn sie daraus die Story so gemacht hätten, dass es dann hießen hätte so, ja, das hat er selber entschieden, so, es gibt hier gar keinen Karat-Qualifier für denjenigen oder sowas halt. So, das hätten sie irgendwie lustig gewesen, wenn sie es so gedreht hätten. Aber es ist halt ein Story-Element, von daher passt es halt auch.
Ich glaube, wenn du das so dribbeln würdest, dann kannst du aber auch Hyperformer Limited direkt viel erschließen, weil dann hast du die einfach direkt.
Deswegen ist es dann halt okay, das ist halt einfach auch wieder zu viel Zerdenken eigentlich. Und von daher ist es halt fein. So, ich fand's cool, es war auch live eigentlich ein cooler Moment, dass halt, du denkst halt so, okay, Megan rejected das ja jetzt fein, alle gehen wie ihrer Wege, dann kommt halt die Mucke von Allison, die kommt rein und sagt so, ja, wenn er nicht will, dann mach ich halt, ne?
Ja, also ich finde es halt sehr interessant, weil du lässt es halt offen, dass sie irgendwann auf zwei verschiedenen Seiten da stehen und dann gegeneinander clashen. Und dadurch, dass sie halt auch Kayfabe halt eine Beziehung führen, kannst du da halt gut was dran aufbauen. Und also du lässt ja halt viele Optionen offen. Maggot hat in der Promo im Vlog auch irgendwie Levaniel angesprochen.
Ja, das kam ja dann ein bisschen später in der Show.
Ja, ne, und dementsprechend, du kannst halt einiges. Du hast halt Optionen fürs Karat. Also das wird diesmal, glaube ich, ein sehr story-driven 16 Karat.
Ja, was aber nicht verkehrt ist.
Nee, im Gegenteil, ich finde es sogar gut. Wenn man das nicht einfach nur random Turniermatches mit einem geilen Feld ist, sondern bei, keine Ahnung, zumindest in der ersten Runde halt auch richtig viel auf dem Spiel steht. Inhaltlich. Das würde mir sehr, sehr gefallen. Und dann ging es auch schon los, würde ich behaupten.
So ist es.
Mit der Hauptshow und dem Opening Match, dem Rematch quasi. Rod und Flott gegen High Performer Limited, vertreten durch, jetzt wollte ich gerade Michael Schenkenberg sagen, Leute, durch Anil Marek und Tristan Archer. Und du und ich haben gerade so viel geredet, die da fangen noch gerne mal mit dem Match an.
Ich fand das Match tatsächlich sehr behäbig stellenweise. Es wirkte irgendwie langsam und die Chemie war irgendwie nicht so ganz so da und lange Isolationsphase gegen Charisma und Schenkenberg wurde auch immer vom Tag abgehalten. Irgendwann ging er durch. Dann dachte man, dass Rod und Flott das Ding hier zumacht. Dann gab es eine Ablenkung vom Ref, kam der Gehstock zum Einschlag und dann war das Match auch rum. Aber ich kam da nicht so rein, weil ich fand das irgendwie so für einen Opener, war das für mich ehrlich gesagt nicht so passend. Das wirkte so ein bisschen behäbig und irgendwie so langsam, aber so das schlechte langsam, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Ich kann das auch gar nicht erklären irgendwie, aber das, was du sagst, das stimmt, ja.
Dadurch hat sich halt auch sehr, sehr lang angefühlt.
Genau.
Ja, ja.
Catch-Match sagt, das Match ging 10 Minuten 30. Ich hatte beim Gucken das Gefühl, das ging locker 15, 20 Minuten.
Ja, das live war das auch, hat sich das auch sehr, sehr lang angefühlt, das stimmt.
Von daher, aber ich glaube, da ging es auch, ist auch eins von diesen Matches, wo es dann in erster Linie oder auch viel um das geht, was so nebenbei passiert. Nämlich, dass Rod und Flott, beziehungsweise Schenkenberg, ja zuletzt gewonnen hat durch den Pants-Griff.
Genau.
Und das jetzt nicht funktioniert hat und es jetzt quasi 1-2-1 zwischen den beiden Teams steht. Weswegen wir bei Dead End, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Decider kriegen mit zwei Referees.
Ein Two-Referee-Match.
Und ist Number-One-Contendership für die Tag-Team-Titel.
Also wissen wir damit, dass High Performer Limited wahrscheinlich gewinnen wird.
Genau.
GG. Apropos GG. Das ist eine Überleitung, doch. Wollen wir zum nächsten Match kommen?
Sehr gerne.
Dann, Drew, fang doch mal bitte an, wie dir der Clash von Yuichi gegen Ilya Bloom live in der Halle gefallen hat.
Das war gut. Ich fand das echt gut. Das hat sogar überraschend gut zwischen den beiden gepasst. Ich bin ein bisschen mad. Leider war in der Pause Yuichi nicht am Merch-Stand. Da war ich ein bisschen traurig. Aber, ja, war,
nicht
war
nach,
cool.
Nach der Show auch nicht? Oder nur in der Pause nicht?
Nee, nach der Show auch nicht. Ja, war cool, ihn aber mal zu sehen, Yuichi. Cooler Dude. Ist ja auf Exkursion im UK von Pro Wrestling Noah. Und also das war ein richtig gutes Match tatsächlich, fand ich, zwischen den beiden. So ein schönes Hin und Her. Yuichi durfte am Ende dann sogar gewinnen. Nö, das hat live in der Halle, hat das echt Bock gemacht.
Ich muss sagen, ich hatte vom heimischen Endgerät das Gefühl, dass der Flow zwischen den beiden ein wenig wie stockender Verkehr war. So, wir wissen schon, was geht, aber irgendwie kriegen wir dieses allglatte Ding, dass alles perfekt stimmt, nicht ganz hin. Aber dennoch würde ich damit gehen, dass das Match einfach ansonsten richtig stark war. Beide haben sich richtig schön ordentlich auf die Nuss gegeben. Yuichi meistens mit entsprechenden Vorteilen. Ilya Bloom kämpft sich zwischendurch immer mal ein bisschen zurück und am Ende gewinnt Yuichi. Bin mal gespannt, ob wir den noch ein paar Mal sehen werden bei der WXW.
Das wäre cool.
Bei der GWF ist er ja öfter gewesen schon.
Genau. Ja. Bei der GWF hat er nächste Woche ein World-Title-Match.
Wo?
Bei der GWF.
Oh.
Wusste ich nicht. Für gegen Mike D.
Das wird...
Oh, nice.
Das wird brutal.
Das ist so eine Wemserei. Geil.
Sind bei der GWF jetzt nicht auch Wahlen? Die GWF eröffnet das Superwahl, ja.
Da kommen wir mal den GWF-Podcast zu. Ja, ich kling mich einfach mal ein. Ich hatte mit dem Match auch echt Spaß. Ich sagte schon so aus Gag zu Drew auch dieses, ja, mit Elia Blum bauen sie jetzt den nächsten auf, der gegen Fly-Ins aus Japan und noch gegen Japaner allgemein jetzt immer antreten darf.
Ja.
Und du, das macht der gut. Vielleicht darf der auch bei, kriegt der noch einen Spot in der Road to Karat League oder der darf an Tag 3 gegen Masato Tanaka antreten.
Ich würde sagen, sowohl als auch.
Und lässt sich verprügeln 10 Minuten von dem 50-Jährigen. Da habe ich Bock drauf.
Ja. Ist ja auch ein cooles Ding. Es sind halt zwei Wrestler, die eigentlich auf einer ähnlichen Stufe in ihrer Karriere, also Yuichi und Ilya Bloom jetzt, nicht Ilya Bloom und Masato Tanaka, ne?
Masato Tanaka, der 50-jährige Rookie.
Der Super-Rookie. Ey, er war erster Never Open World Champion, der Rookie-Titel. Ja, egal. Lassen wir das. Wenn wir demnächst um irgendeinen Never-Title reden, dann müssen wir über Okada reden. Nein. Das sind ja zwei Wrestler, die halt in einer ähnlichen Stufe sind. Also gemeint mit, das sind zwei Rookies halt. Und,
ja.
Aber dafür war das sehr, 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 sehr ordentlich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wird Yuichi vielleicht auch im Rahmen vom Karat irgendwo mit einbinden, wäre bestimmt auch ganz nice.
Auf jeden Fall.
Apropos ganz nice. Bei ganz nice würde ich nämlich auch, oder was heißt ganz nice, richtig nice, war in meinen Augen das Tag-Team-Match zwischen Stephanie Mays und Fast-Time Mudo gegen Bobby Guns und Jane Nero. Das hat mir nämlich richtig, richtig Bock gemacht. Straight, ohne Umschweife, auf die Fresse. Also ich habe diese Ankündigung gesehen und es war genau das, was ich wollte und genau das habe ich auch bekommen in diesem Match. Ja, diese Spannungen zwischen Mudo und Bobby wurden ein bisschen weiter ausgespielt. Die haben sich auch auf Social Media ein bisschen hin und her gebieft im Rahmen des Matches.
Die haben sich in dem Match auch ein bisschen gebieft.
Die haben sich im Match auch richtig gebieft. Ja, und am Ende gewinnen Mace und Mudo. Aber, also wie gesagt, bei Mudo, das deutet sich ja jetzt schon länger an, da wird, glaube ich, demnächst der Turn kommen. Die Halle hat sowieso keinen Bock auf ihn. Zumindest nicht auf den Good Guy Mudo. Das hat man gerade bei diesem After-Match-Interview, glaube ich, sehr, sehr gut gesehen. Aber ich würde sagen, darauf kommen wir dann danach zu sprechen, nachdem uns Drew gesagt hat, was er von diesem Match hielt.
Ich fand's auch gut. So ein schönes Hinterher. Bobby und Jane haben auch zusammengepasst. Am Anfang war so ein bisschen so, okay, ist das jetzt doch so ein bisschen WWE-Style Mixed Tag Match, weil immer irgendwie so gefühlt auf beiden Seiten gleichzeitig die Tags gab, aber dann war das dann irgendwann doch auch ad acta. Ich habe ja gedacht, ich habe damit gerechnet, dass wir hier einen Mudo-Turn sehen.
Ich auch. Aber
es scheint so ein bisschen, dass beide so ein bisschen in die Heel-Richtung zu gehen scheinen. Also zumindest waren beide so ein bisschen aggressiver drauf und sowas halt. Finde ich dann auch besser, als wenn einer von beiden turnen muss, weil so viele Teams haben wir bei der WXW nicht mehr. Das heißt, du musst halt jedes Team, was du jetzt noch hast, irgendwie halten. Und es gab einen Moment, da habe ich gedacht so, da gab es nämlich von Mudo einen richtig fetten Tritt schön bei Bobby ins Gesicht, wo Bobby auch so ein bisschen kurz so ein bisschen pisst war. Das haben sie dann halt ganz gut mit ins Match noch einfließen lassen. So work yourself into a shoot mäßig. Oder shoot yourself into a work, whatever. Und hat dann ganz gut gepasst. Dann gab es dann nach dem Match auch noch kurz den Mittelfinger von Bobby gegen Mudo. Aber ich würde mich da anschließen. Das war ein echt gutes Match. Das hat auch für den Stil einfach echt gut gepasst. Und es ist schön, Stephanie Mays wieder zurück im Ring zu sehen.
Oh ja, da kann ich mich anschließen. Stephanie Mays, welcome back. War ja schon bei der Anniversary und jetzt hier in dem Tag-Match. Match hat Spaß gemacht. Die haben sich alle gut gegeben. Ich habe einen Matchwunsch für Ambition. Gib mir einen Woman-Superfight zwischen Nero und Mace. Danke.
Ja,
nehme ich.
Und ganz gegen Mudo wurde ja als Superfight bei Ambition tatsächlich schon bestätigt. Genau. Match war cool, hatte ich Spaß mit, auf jeden Fall.
Bin ich sehr gespannt. War halt auch irgendwie selbst. Sorry.
Ja, mach ruhig.
Es ist halt irgendwie auch, also von der Art und Weise, wie die Wrestling oder von den Zielen, ist es halt auch einfach irgendwie ein Selbstläufer halt irgendwie. Ja. Es war halt das perfekte erste Match für das Mason Mudo Tag Team Comeback.
Komplett.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Mace der einzige Grund ist, warum Mudo jetzt noch nicht geturnt ist. Dass das halt so reingekam von so, ja, ich kann übrigens wieder, ach geil, okay, dann machen wir jetzt erstmal das und weil es nicht so funktioniert hätte wahrscheinlich, wenn sie nach der zweiten Verletzung direkt wiederkommt und dann direkt turnt.
Das stimmt. Und Mudo hing ja irgendwie ohne sie auch total in der Luft, leider.
Ja.
Ja, und wie gesagt, das Oberhausen-Publikum ist irgendwie ganz komisch. Was Mudo angeht.
Die Sache ist, ja, sag du zuerst, Entschuldigung.
Sag du zuerst.
Nee, rede du.
Nee, mach du, das passte nur so halb gerade mein
Bild. Ja, es ist die Sache so, ich kann es mittlerweile ein bisschen verstehen. Ich habe mich da mit unserem Kollegen Sebastian darüber unterhalten. Der war ja auch bei der Show. Liebe Grüße an der Stelle. Mudo ist ja kein schlechter Wrestler. Aber das war es ja halt leider auch schon. Der hat halt einfach null Charakter und null Charaktertiefe. Und ja, von dem Bums, was er abseits von seinem. Und er kann auch nur den einen Charakter. Weil wir kennen das, was er bei der GWF gemacht hat. Und ja, da hören wir besser auf, drüber zu reden. Ne, also es ist halt, er ist nicht so, er ist als Wrestler, abseits vom Innenring, ist er nicht so variabel. Und von daher kann ich es dann irgendwie teilweise auch verstehen, dass es einem nicht mehr so ganz passt. Also klar, dann diese Leute wie dieser Mittelfingermann, die übertreiben es dann halt und da ist es dann auch einfach nur noch Hate des Hates willen. Aber halt, ich kann es zu einem gewissen Punkt verstehen, dass er vielen Leuten nichts gibt. Tatsächlich.
Ja. Ey, ganz nicht abgesehen von seinen Skills, gibt er mir auch nicht viel. Aber ich weiß halt, ich krieg immer geile auf die Fresse-Action, wenn ich ihn sehe.
Ja,
das ist richtig.
Ich hatte bei den Promos nach dem nächsten Match tatsächlich auch einen Gedanken und ich glaube, da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal auf zwei Charaktere aus diesem Match zurückkommen.
Was ihr dann dazu denkt. Wo Drew Mittelfingermann angesprochen hat, Grüße gehen raus an Tristan Archer, du lustiger Kerl.
Ja, Mann.
Leckt er dem einfach den Finger beim Entrance. Ich hab mich totgelacht.
Ich glaube, er hat sogar einen Schluck aus seinem Bier getrunken.
Ja, ja. Nee, von einem anderen Bier und hat dann mit dem Bier in dem Mund den Finger abgeleckt. Fand ich super.
So war's, genau, stimmt, ja.
Und, wie gesagt, Mudo ist guter Catcher, aber da hört's dann auch schon auf.
Ja.
Es ist so ein bisschen so sein Problem. Und, Ja, wie gesagt, Match war cool, haben wir gesagt. Dann gerne weiter.
Dann gehen wir auch direkt weiter. Und zwar Axel Tischer gegen Sebastian Hackel. Ja, Dieter, fang auch gleich mal an mit dem Match.
Das war gut. Axel Tischer, bester Wrestler Deutschlands Strich in Europa, period. Danke.
Ich bin immer noch der Meinung, dass Bobby der Beste ist, aber das ist okay.
Und auf jeden Fall, Match war richtig gut. Tischer ist der perfekte Gegner. Mit keinem hätte Hackel so ein Match hinbekommen wie mit Tischer. Die Story war ja klar. Tischer wollte, hat gesagt, das ist ein Hampelmann, der Hackel, und der muss ihn besiegen, um Respekt zu kriegen. Und die haben sich gut gegeben. Hackel durfte gut was zeigen. Da ging dann auch schon der erste Stuhl des Abends kaputt. So einen hohen Stuhlverlust hatte die Tupse, glaube ich, noch nie.
Oh ja.
Und
Stühle, die insgesamt einfach haben. Dass sie das problemlos immer austauschen können.
Ich sagte zu Kati, habe ich so ein Stuhlabo bei der Tupse?
Die Frage habe ich mich auch gestellt. Sind das die Dinger von der Tupse und die bezahlen quasi dann immer halt jeden Stuhl kaputt geht? Oder sind das denen ihre eigene, die dann irgendwo mit dem Bus dahin schleppen und dann einfach ausladen?
Das ist halt die Frage.
Nee, ich glaube, das sind die von der Turbinenhalle.
Ich gehe auch mal davon aus. Und dann wird halt gesagt, so, ja, hier, die sind kaputt gegangen. Hier, bitteschön, sorry. Passiert halt.
20 Mark.
Ja, genau. 20 Mark Geldstrafe für Tassilo Lung und Felix Kohlenberg.
Jetzt die Stühle, das sind auch keine großartig hochwertigen Stühle. Also was kostet so ein Stuhl? 10, 15 Euro maximal.
Ja, eben.
Die Turbinenhalle kriegt dafür Mengenrabatt.
Ja, wahrscheinlich.
Und da hat man dann irgendwie eine Absprache, 10er pro Stuhl, und das planst du halt von vornherein mit ein.
Gehe ich auch mal von aus.
Oh ja, Drew, wie fandst du denn das Match?
Ich weiß gar nicht, ob Dieter schon fertig war.
Ich auch nicht, aber war Dieter denn schon fertig?
Quasi. Ich steig nochmal ein, wenn ich noch was sagen will.
Das Match war echt gut. Das war wirklich, also nach der Käfigschlacht wahrscheinlich sogar das beste Match der Show.
Ja.
Und das war, wie ich es dir schon gesagt habe, das war das Match, das war perfekt geworkt für die Story, die es einfach hatte. Und das hat auch echt Spaß gemacht, dann einfach dieses Hin und Her zu sehen. So, man hat irgendwie auch so ein bisschen mit Hackel mitgefiebert, so, ah, schafft er es, den X-Men zu besiegen. Waren ein paar gute Nearfalls dabei und ja, Aftermath können wir dann gleich nochmal im Abschluss vielleicht dann darauf sprechen, aber ich fand, das war ein richtig gutes Match.
Ja, da würde ich mich auch einfach anschließen. Das war so richtig. Es hatte so ein bisschen einen Anflug von Veteran gegen Rookie.
Ja.
Auch wenn du natürlich merkst, dass der Hackel, der früher war, glaube ich, auch schon mal im Ring.
Ja.
Und der kennt halt Wrestling wahrscheinlich seitdem er in Didas Alter war. Vor 20 Jahren. Ergibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Ich weiß es nicht.
Aber der
guckt halt auch Wrestling schon seit ewig und bei Hagen. Von daher musste man da nicht komplett auf Rookie gegen Veteran gehen, weil dadurch auch beide dann nicht zu schlecht dargestellt wurden, wenn sie mal was abbekommen haben oder so. Das war einfach bockstark in meinen Augen.
Ja, also es war nicht Rookie gegen Veteran, aber es war so ein bisschen so halt Catcher gegen
Sports Entertainer.
Ja, so kannst du es ein bisschen sagen. Catcher gegen Outsider so ein bisschen. Weil Axel war ja auch ein bisschen so der, so, ja, du hast hier im Ring halt nichts verloren. Du bist halt kein richtiger Wrestler wie wir. Du spielst hier so ein bisschen Wrestler halt. Und ich hole dich mal auf den Boden zurück. Und so war das halt, so ein bisschen haben sie es versucht, das zu spielen. Beziehungsweise, dass halt Hackel dann im Laufe dieses Matches halt bewiesen hat, dass Axel halt mit diesen Aussagen falsch liegt. Und das haben sie ganz gut eigentlich mir verkauft, ja, finde ich.
Auf jeden Fall. Also
ein bisschen Catcher gegen Promi.
Ja, Axel war so ein bisschen personifizierte Ringkampf in einer Person.
Ja, quasi halt, und das hat halt irgendwie ganz gut gepasst, finde ich.
Die haben auch eine unfassbar gute Chemie miteinander gehabt.
Total.
Also schon bei den Promos im Vorfeld, das hat einfach, also Drew hat heute den perfekte Nachricht dazu bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, auch wenn es nicht darum ging, sondern Faust, Auge, Handshake.
Ja.
Das war halt einfach so perfekt passend. Und dann gab es das Aftermath. Ich weiß gar nicht, wer das Promo-Duell eröffnet hat, wobei es gab kein Promo-Duell. Ich glaube, es hat nur Axel geredet.
Der hat geredet. Das war legit die beste Tischer-Promo in für immer.
Ja.
Alter, das war so gut einfach, was der da erzählt hat. Und es war einfach glaubwürdig. Er hat halt im Prinzip einfach Hackel overgebracht dadurch. Hat so ein bisschen gesagt, so, hier der Dude, der baut hier, ne, der hat eine Familie, der hat einen Job, der hat ein Leben, der hat eigentlich keinen Grund, hier in den Ring zu steigen und das zu tun. Er macht das trotzdem, weil er diesen Sport einfach liebt. Hat gesagt, du wirst hier vielleicht nie der beste krasse Kette sein, aber du bist hier mit Herz dabei, du bist mit deiner Seele dabei, du machst das hier und meinen Respekt hast du einfach so ungefähr. Und das war auch eine relativ lange Promo, aber das war richtig stark einfach. Und hat aber quasi den Hackel nochmal, keine Ahnung, in sämtliche Hemisphären einfach gelobt damit und overgebracht. Das war richtig stark. Mindestens genauso stark wie das Match selber.
Ja.
Ja. Und ich hatte zwischendurch so plötzlich den Gedanken, dass sie jetzt zusammenkommen. Weil jetzt nach dem Match hängt ja Axel auch so ein bisschen in der Luft, weiß gerade nicht, wo er hin soll.
Ja.
Und ich hatte dann den Gedanken, hey, er war mal Teil eines Stables. Seine ehemaligen Stable-Kollegen, zwei davon sind Big in the USA, der andere ist auch big, aber nicht ganz so big wie die anderen beiden, dass wir vielleicht eine Art neues Ringkampf bekommen könnten mit Axel als Chef, Hacke so ein bisschen als zweiter Mann und dann kam mir gerade noch so der Gedanke, dass da Mace und Mudo, wenn wir da auch perfekt ganz gut reinpassen würden, so heelisch unterwegs, aber nicht full cheating heels, sondern halt Kämpfer heels, die einfach nur sich scheiße verhalten gegenüber Leuten, die ja nicht die gleiche Attitüde wie die haben.
Naja, da würde mich mal eure Meinung zu interessieren. Hackel fällt jetzt erstmal weg.
Okay, das wusste ich nicht. Warum fällt er weg?
Hackel hat jetzt auch in einem Backstage-Vlog gesagt, der hat sich die Innenbänder im Bein gerissen im Match.
Stimmt, die Nummer. Scheiße.
Und der hatte schon die Tage, da war das noch nicht bekannt, der hatte die Tage auch schon auf Instagram bei Instagram gesagt, ey, hat er auch in dem Blog gesagt, in der Promo, super geil, Sache im Wrestling niemals nie, aber mal sehen, ob ich überhaupt noch mal wrestlen kann, so, ne?
Der ist auch nicht mehr der Jüngste, tatsächlich. Ich habe das so joke-mäßig gesagt, aber...
Ja, nee, der ist 43 und hat halt, bevor er halt letztes Jahr eingestiegen ist, hat er halt 10 Jahre gar nicht gewrestelt, ne? Also ich hab's gerade nachgeguckt, wirklich von 2013 bis 2023 hatte er kein Match.
Ja, und er hat insgesamt nur 19 Matches. Also der hatte, der 2012 angefangen hatte, da 13 Matches und hatte jetzt noch mal seit August letzten Jahres 5 Matches. Also, genau.
Ob das Sinn macht, wenn er dann nochmal komplett zurückkommt.
Ja.
Also für ihn muss es Sinn ergeben. Wir würden wahrscheinlich sagen, so wie es aktuell läuft, nehmen wir. Aber ist halt die Frage, ob das Sinn ergibt, gesundheitlich.
Ja, vielleicht war es auch von Anfang an einfach so geplant, dass er wirklich nur gesagt hat, so ich habe einfach nochmal Bock, so ein letzter Run halt und dann ist halt finito. Und das hat er jetzt gemacht und dass er dann jetzt einfach sagt, so, ja, ne, war halt mein Traum, ich wollte es einmal machen und jetzt ist dann halt vorbei. Was ja auch okay ist, ne? Also.
Ja.
Ja, es war halt noch kein schlechter Run, ne? Also.
Nein, das war cool.
Von daher.
So. Und auch ohne, dass man ihn jetzt halt zu übertrieben halt irgendwie jetzt gepusht hat. Also man kam nicht rein, hat irgendwie alles gewonnen, alles irgendwie weggefickt oder sowas, sondern es war halt alles auf einer vernünftigen Ebene halt und sowas, ne? Und von daher, deswegen ist es, glaube ich, auch so gut gewesen, weil man es irgendwie nicht übertrieben hat und man hätte auch sagen können, oh, er ist jetzt irgendwie der krasse, in Anführungszeichen, Promi, wir lassen ihn direkt das Shortcut gewinnen, geben ihm direkt einen Title-Shot oder sowas halt, irgendwie melken das irgendwie bis zum Gehtnichtmehr, das hat man nicht, man ist ja irgendwie krass auf dem Boden geblieben und ich glaube, deswegen hat das auch so gut funktioniert einfach.
I agree.
Yes, da bin ich dabei.
Ja, aber und wenn was das jetzt das Ende ist, dann ist es halt fein so.
Ja. Das, also dann blickt man darauf zurück und denkt sich, ey, schade, dass du auf so vielen T-Shirts wahrscheinlich sitzen bleibst, Lulz. Aber grundsätzlich war das dann ein ordentlicher Run, der uns allen Spaß bereitet hat.
Ja.
Was würdet ihr denn von dieser Idee halten? So eine Art Ringkampf-Revival, ob das jetzt dann Ringkampf heißt oder ob man dem einen neuen Namen gibt? Keine Ahnung, Kampfkunst.
Ich hab's ja irgendwann mal schon mal Team Ostdeutschland genannt.
Ist Base auch aus dem Osten?
Nee, aber ich hatte damals vor Amboss noch die Idee mit Tisha, Mudo, Lauri. Und das hatte ich eine Zeit lang gesehen, tatsächlich. Dann kam aber Amboss. Aber die Idee an sich, ein Stable um Tisha zu bauen, fände ich prinzipiell gar nicht blöd. Aber ob du jetzt gerade noch ein drittes Heal-Fraktion-Ding bräuchtest, gerade weiß ich eher nicht.
Und wir haben halt tatsächlich schon zwei, das ist wahr.
Du hast halt High-Performer-Gedöns und halt der Amboss. Der Amboss muss ficken.
Ja, die Sache bei Tisha ist, der ist für mich so ein bisschen Heal-Face-Fluid, weil seine Promo jetzt, die war ja auch wieder eher so ein bisschen faciger. Vor der Fehde mit Hackel war er eigentlich auch face, theoretisch. Das heißt, der ist immer so ein bisschen. Der ist eigentlich immer so ein bisschen in der Mitte, finde ich. Und den kannst du halt easy von der einen auf die andere Seite schieben, so wie du es gerade brauchst. Dann wiederum so ein Face-Ringkampf-Ding macht halt irgendwie auch wenig Sinn, finde ich. Außer du machst es halt als direkten Gegenpart zu Amboss.
Genau.
Also ich, to be honest, bräuchte jetzt so ein Ringkampf-Stable eigentlich nicht. Es wäre halt was Interessantes, um halt irgendwie was für Tisha zu haben oder sowas so halt. Und auch mit Mudo oder sowas so drin. Aber ich würde mich jetzt nicht beschweren oder das Kacke aus prinzipiell finden, weil es da wäre. Aber ich bräuchte es im Produkt jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nicht unbedingt.
Wir werden sehen. So und haben der Dinge. Und dann ging es auch schon weiter mit dem ersten Titelmatch. Und zwar WXW Shotgun Championship. The Rotation verteidigt gegen Jordan Oliver, den ich gerne nochmal live gesehen hätte. Ärgert mich, dass ich es zeitlich nicht hingekriegt habe.
Radwochenende wird er sicherlich da sein.
Das kann gut sein, ja. Ich weiß nicht, ob er länger vielleicht in Europa ist.
Bis Anfang April.
Ja, okay, dann wird er auf jeden Fall irgendwo im Rahmen von, wenn sie nicht sogar noch irgendwie ins Karat schmuggeln.
Ja, Karat ist kein Platz mehr frei, aber
ja, über die Turniere oder sind die auch schon komplett besetzt?
Nee, die eine Hälfte, Okay, vier Plätze sind da noch frei, theoretisch, aber ich glaube nicht, dass er da reingepackt wird.
Nee, wird er nicht, weil er an dem Tag in Amerika beim Jacob, beim hier.
Ah, Jersey Jacob.
Jersey Jacob, genau.
Okay.
Dann sehen wir ihn vielleicht am Karat, aber nicht im Turnier.
Nö, aber dann vielleicht abseits, dann, also das kann ich mir schon vorstellen, dass sie den dann irgendwie da noch reinpacken, weil wie gesagt, der ist halt gerade auf Europa-Tour und dann, der hatte letztens auch nochmal gepostet seine Dates und rein zufällig war das Karat-Wochenende da noch frei im Kalender. Und daher kann ich mir das vorstellen, dass sie ihn da holen. Und wenn es also, so für die Wheel of Wrestling-Shows sind oder so.
Ja, oder halt einfach so Rahmenprogramm. Also ich kann mir zum Beispiel das im Alternate Four-Way, dass wir ihn damit reinstecken, ihm das genau, vielleicht genau, sogar geben. Halt. Oder halt, keine Ahnung, wir haben auch immer das so ein Trios-Match oder so Multiman-Matches dann ja im Verlauf des Wochenendes. Da kannst du ihn auch wunderbar mit reinschmeißen.
Eben.
Da triffst du noch, auf keinen falschen, glaube ich.
Machst du noch mal so ein Tag-Team-Gauntlet-Match zusammen mit Rotation als Team oder so? Gibt ja Möglichkeiten.
Zum Beispiel. Ja, aber, oder du kannst zum Beispiel auch, weil Jordan Oliver steht jetzt ja theoretisch 1-1 zwischen den beiden, dass du halt Match Nummer 3 einfach am Samstag machst zwischen. Ah. Ne? Denn, um mal auf das Match zu kommen, ich würde behaupten, das war eine flotte Action, mit ordentlich High-Flying-Aspekten, aber irgendwie saß ich hier vor meinem Fernseher und war so, Irgendwas fehlt. Irgendwie, so richtig, der Funke wollte nicht überspringen. So, dass die haben halt gezeigt, was sie sonst auch zeigen, aber irgendwie so, ich kann es nur schwer in Worte fassen.
Geht mir genauso, danke.
Ja, dann mach doch du an der Stelle kurz weiter, bevor Drew dann sagt, was er davon hält.
Ja, also, die haben gut was gemacht. Da gab es auch ein paar coole Moves. So dieser, hier, Reverse Poison Runner von Top Pro, der sah halt böse aus. Und, so, die haben das gute, paar gute Sachen gemacht. Ich glaube, mit dem Funke überspringen für mich war das Gefühl, dass sie so ein, zwei Kommunikationsprobleme hatten, wodurch das so ein bisschen nach so leichten Abstimmungsschwierigkeiten aussah und dadurch der Funke halt nicht übersprungen wollte, weil es an manchen Punkten nicht so flüssig rüberkam, meines Erachtens. Also für mein Gefühl so.
John Oliver hat Axels Remscheid-Englisch nicht verstanden. Ich hab keine Ahnung, wie die Rotation Englisch spricht, aber...
Und, ja, wie gesagt, so, das ist so mein Gefühl. Es war cool, aber ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich es in der Halle gesehen hätte, ob ich es besser gefunden hätte. Aber so am Fernseher war ich so ein bisschen so, hab Mühe mehr erwartet, leider. Du, was sagst du denn?
Ja, also ich glaube, bei mir kommt dann schon ein bisschen die Live-Komponente wahrscheinlich dazu, weil ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, die hatten ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade bei dem Move, bei diesem Move, wo quasi Rotation auf dem Top Rope war und John Oliver den Wieben quasi von seinen Schultern so face first auf die Matte geknallt hat. Ich glaube, ja, das hat beim ersten Mal nicht funktioniert und dann haben sie das ein paar Minuten später wiederholt. Hatten so ein bisschen Schwierigkeiten. Du hast aber schon gemerkt, finde ich, dass die beiden halt sich gut kennen. Die sind ja auch, privat sind die ja Buddies tatsächlich. Yes. Dass man so ein bisschen halt versucht hat, sich so ein bisschen gut aussehen lassen hat, so ein bisschen halt versucht hat, okay, was Cooles zu bieten, weil man halt Buddies sind. Vielleicht hat das auch ein bisschen darunter gelitten. Alles im einen war es aber fein, hat mich das so sehr nicht gestört und es war eigentlich ganz cool. Und eine schöne, nette erste Verteidigung für Rotation.
Die nächste bei Dead End ist ja auch schon in trockenen Tüchern gegen... Genau. Man hilft mir mit dem Namen. Wie bitte?
Gegen Leighton Buzzer.
Ah, genau.
Der war ja auch letztes Jahr, glaube ich, bei der Wildcard dabei.
Ja.
Nicht Wildcard, das war hier.
AWXW Now and Friends.
Genau.
Genau, da war er für ICW dabei. Ist er jetzt auch, war bis vor kurzem ja auch noch in Japan bei Big Japan Wrestling. War zusammen in einem Stable mit Vinny Ganz.
Und Ender Kara, der Big Japan Junior Heavyweight Champion ist.
Ja, stimmt.
Ops gehen raus.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, Big Japan hat kein Geld, aber die ganzen Leute davon außerhalb holen sie sich trotzdem. Und ja, finde ich ein interessantes Matchup, weil es halt dann mal gar nicht so in die Highflying-Richtung geht, zumindest dann halt vom Challenger aus. Könnte ganz cool werden, aber finde ich eine interessante Ansetzung.
Ja, auf jeden Fall. Die Einsetzung ist auf jeden Fall interessant. Genau.
Ja, und dann nach
aber dem da Match ist noch passiert. Genau.
Ja. Bitte fahre fort.
Rambo durchaus, wer anfangen darf mit dem Aftermath.
Dann mach ich. Gab da natürlich noch so ein bisschen so, ne? Handshake zwischen den beiden.
Ganz kurz, bei mir klingelt es gerade, ich bin gleich wieder da.
Ja. Jo, dann machen wir.
Gab's halt dann einen Handshake zwischen den beiden, so ein bisschen halt zusammen gefeiert und sowas halt, weil wie gesagt, sind ja Buddies. Da kam von hinten, als der John Oliver raus war, kam Levaniel. Und hat Rotation attackiert.
Genau.
Hat ihn attackiert, solange bis Maggot dann den Safe gemacht hat.
Ja.
Nee, erst kam, glaube ich, Jordan Oliver und hat den Safe gemacht.
Genau.
Hat dann, weil er quasi ja noch in Gorilla war, hat er halt den Safe gemacht. Konnte sich dann halt Levaniel gegen wehren. Und dann kam halt Maggot und hat den Safe gemacht, hat Levaniel vertrieben. wo ich mir, ich hab wirklich legit kurz vorher, also im Laufe des Matches oder vor dem Match gedacht, ja, irgendwie, ne, Levani gar nicht ankündigen und irgendwie fände ich es schade, wenn er halt, gab es ja letzte Show den Turn, wenn jetzt halt dann nichts kommt, halt so keine Erklärung, keine Promo oder sowas halt. Ja, und dann kam er halt. Ich hätte mir trotzdem irgendwie gewünscht, wenn es nochmal irgendwie ein paar Worte von ihm gäbe oder so. Weil irgendwie baut man jetzt dann auch so eine Shotgun-Fehde auf oder eine Fehde gegen Maggot. Aber theoretisch müsste es ja jetzt irgendwie der Logik her eigentlich gegen Jörn gehen.
Ich glaube, entweder hat Jörn wieder eine Auszeit oder ist mal wieder verletzt. Keine Ahnung. Ich habe sowas am Rande mitbekommen.
Ja. Oder sie wollen jetzt einen Four-Way worken. Also dann Jörn, Levaniel, Maggot und Rotation. Mhm. Also irgendwie, es muss ja dann irgendwie eine Involvierung geben, zumindest mit den dreien da oder sowas, weil ja, Maggot hat halt den Safe gemacht.
Klar.
Und Levaniel hat halt Rotation attackiert. Also irgendwie, zumindest einen Freeway muss es ja irgendwie geben.
Auf jeden Fall.
Und von daher, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich hätte dann irgendwie doch schon gerne irgendwie lieber, ja, also eine Erklärung von Maggot gehört oder irgendwas gesagt.
Levaniel meinte.
Levaniel, ja, Entschuldigung.
Ne, also das fände ich auch gut, wenn da was gekommen wäre. Und, das fände ich, hätte ich auch gut gefunden, so. Das Ding ist, man muss halt jetzt gucken, beim in Bielefeld treffen die ja quasi aufeinander in dem im Rahmen des Turniers.
Also, und eventuell, es ist ja noch nicht gesetzt, ne? Also
ja, genau.
sie sind im selben Block, aber theoretisch könnte ja auch, sie sind im verschiedenen Halbfinale und einer kommt nicht weiter, ne? Das ist ja auch möglich. Ich glaube nicht, aber theoretisch könnte es.
Ja. Genau, dann können wir gleich mal am Ende drauf gehen, wen man da vorne sieht. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was sie machen. Levaniel wollte ja was sagen, hat das Mikro in der Hand, ist dann einfach gegangen. Ich bin gespannt, was kommt.
Ja, stimmt.
Du trägst keine Liebe in dir.
So sieht's aus.
Genau, das ist halt das. Ja, und dann geht's schon weiter zum Co-Main-Event. Six-Man-Tech-Action stand auf dem Programm Amboss, Ikaros, Lawrence Roman und Robert Reisker trafen auf Cash und Hector und Peter Tihani.
Jawohl, das wird hier dann bei Cash wieder als zwei Matches angesetzt, aber es war eins halt, ne, also.
Ja.
Okay, sie mussten es als zwei machen, weil dann da was gewechselt worden ist, aber ja. Es fing halt damit an, also ganz normal halt an. Dann hat sich irgendwie schnell irgendwie nach draußen oder so verlagert. Und dann gab's halt einen Low-Blow von Dreisker an Tihani.
Genau, Grund ist nämlich, Tihani wollte Dreisker auf Dreisker mit dem Crossbody springen.
Ja.
Und letztes Jahr hat Tihani so Dreisker nämlich in der Käfigschlacht verletzt.
Stimmt.
Und daraufhin ist Dreisker ein bisschen ausgerastet und hat den lieben Peter ein bisschen verletzt.
Genau, haben wir ihn halt,
ich bin wieder da.
Haben sie ihn halt attackiert, den Rücken mit dem, mit Stuhl bearbeitet. Und dann wurde Tihani halt rausgebracht. Haben wir halt gedacht, okay, das Match ist jetzt vorbei. Dann hat halt Dennis Dulnik ein bisschen das Ganze in seine Hand genommen. Also nicht nur das Mikrofon, sondern alles andere auch. Hat gesagt, so ja, Leute, ne, so läuft das hier nicht. Wir machen jetzt hier einen Streetfight.
Und, können wir uns darauf einigen, dass das ab sofort den Dulnik machen heißt?
Das finde ich in Ordnung, ja.
Gut, danke.
Und hat dann halt den Dulnik gemacht und sagt so, ja, wir machen jetzt hier einen Streetfight. Und also, oh ja, haben dann aber auch nicht so ganz gecheckt, dass, naja, dass sie ja einer weniger sind erstmal. Ja, da ging es halt noch ein bisschen hin und her, viel geprügelt auf der Stage, wo man auch wieder so einen kleinen Teaser gemacht hat, dass zwischen Hamburg kriselt, dass es zwischen Amboss kriseln könnte. Und da hatte ja Lawrence Roman nach einer Attacke den Unified-Title von Dreiske in die Höhe gestemmt.
Ja.
Und Dreiske hat ihn dann halt so weggenommen. So hier, das ist mein Title. Und dann kam's, wie es kommen musste. Dann hat Tommy Gießen gesagt, so ja, ich habe hier vom Matchmaker die Info gekriegt, Dennis Dulnik und Hector, die kriegen einen neuen Partner. Und dann kam die Rückkehr von Shigehiro Irie.
Na, erstmal gab's ja noch das Match zwischen den beiden. Es ging ja noch ein paar Minuten vorher.
Ja, das sag ich, das ging ja ein bisschen hin und her halt, Gebrawler auf der Stage und so weiter. Und dann, ja, da gab's auf die Fresse. Weil live war es sehr, sehr geil.
Ja, das Ding ist, ich glaube, wäre das ein Livestream gewesen, ich wäre ungespoilert, wäre das auch sehr geil gewesen. Ich war leider gespoilert, mein Problem. Das Ding ist, ich fand es an Tape und dann mit der Dings, weil man es wusste, war ich so, ja, wann kommt denn der?
Ja, okay, dann wartet man halt drauf.
Ja, und aber auch dieses, dass er angekündigt wird, so halb. Mich hätte, es hatte ich auch mit Marcel darüber geschrieben, es wäre cooler gewesen, so Finisher von Dreiska und bei 2,5 geht die Team los.
Ja, nur dann hättest du es halt weniger irgendwie verkaufen können, dass er jetzt offizielle Matches, so wusstest du halt so, ist die Bestätigung, okay, ist halt offiziell ein Match, sonst hätten alle gedacht, so, ja, was macht der jetzt? Casht der jetzt hier seinen Koffer ein oder was?
Tommy Gießen auch danach machen können. Also, ne, ja, er kommt raus, er verhindert damit das 30er Pin, weil 30er hat mal guckt, was ist denn hier los? Und dann wird er quasi introduced, ne? Und ich kriege hier gerade mit, ja, Cash und Hector kriegen Support, und zwar von Shigehiro Irie, das Match ist jetzt ein 3 gegen 3. Und dann
Good point, hätte man so machen können, auf jeden Fall. Ja, wäre sicherlich besser gewesen. Aber wie gesagt, live war es mir dann scheißegal. Dann war dann Irie wieder da, unangekündigt. Das war dann schon sehr cool.
Auf jeden Fall. Unser Teddy.
Genau. Ja, dann ging es halt da ein bisschen hin und her halt. Ne? Dann gab es den... Hä?
Das geile Winnie-Pooh-Shirt, was Irie anhat.
Ja, dann hat Winnie-Pooh-Shirt gerestet. Das war so geil halt. Ne? Dann ging es halt auch... Ja, war dann relativ schnell eigentlich vorbei. Ging dann noch ein bisschen hin und her. Dann gab es halt den Beast-Bomber in die Fresse von Dreiska. Das ist auch so ein Ding. Dreiska, der ist schon in der Käfigschlacht. Und der kann einfach nicht Hardcore bei Back to Roots, ne?
Nee, lässt sich da wurden auch wieder ein paar Stühle zerstört.
Genau, wurden auch wieder ein paar Stühle zerstört. Und ja, Irie nimmt sich dann das Mikrofon und sagt, 16 Karat, let's go halt, ne? Ja, haben wir unseren Samstags-Main-Event.
Ja, finde ich geil. Ja, finde ich auch. Vor allem, wir waren ja alle so ein bisschen meh, dass Irie ja so, nee, ich verdiene kein Rematch-mäßig unterwegs war zu Anfang. Und dass es jetzt doch passiert, finde ich einfach nur richtig und wichtig.
Ja, jetzt hat er ja theoretisch auch, er hatte ja dann auch gesagt, ich glaube beim Techfest war das ja, ja, ich wurde hier gepinnt, habe jetzt kein Anrecht. Jetzt hat er das ja auch theoretisch wieder, weil er hat ja 30er auch gepinnt. Und hat ja auch so ein bisschen so 30er mit seinen eigenen Waffen geschlagen, der sich ja auch damals in das Titelmatch gemogelt hat halt, nachdem Irie eine Verteidigung hat, jetzt hat Irie es ihm gleich getan. Von daher ist schon fein. Und jetzt gibt es dann endlich das richtige Match zwischen den beiden. Das wird schön.
Ja. Vor allem, ne, da hatte ich es mit Dida auch zwischendurch. Zum Glück wurde nicht wieder dass der Titel nicht wieder im Karat auf dem Spiel steht. Das hat man jetzt einmal gemacht. War okay, ja. Aber zum Glück macht man das jetzt nicht dauerhaft ein Ding, sondern gibt uns ein vernünftiges Samstags-Main-Event.
Das war halt wegen dieser Levaniel-Storyline und ja, das ist schon besser so. Das ist einmal einzigartig, ist das okay, aber so passt es jetzt nicht mehr.
Yes.
Jawohl, und dann kommen wir, glaube ich, zum Main-Event, oder?
Ja.
Drew hat es schon als sein Match of the Night betitelt. Joseph Fenech Jr. versus Eric LeBlanc in der Käfigschlacht. Und natürlich ging es erstmal mit Moppe neben dem Ring los. Bevor sie dann in den Käfig reingegangen sind. Und da möchte ich gerne, dass Drew mir seine Live-Erfahrungen schildert, wie gut er es fand.
Ja, ich fand sehr, also erstmal, vorweg, ich find's gut und ich find's auch sehr erfrischend, dass wir mal eine 1 gegen 1 Käfigschlacht wieder haben und nicht wieder dieses 3 gegen 3 Wargame-Style und sowas halt. Das hat das Ganze auch mal wieder ein bisschen aufgefrischt, wieder ein bisschen Abwechslung da halt rein. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. So, für die Story hat's ja auch einfach gepasst jetzt, dass es dann halt in der Käfigschlacht machen, also mehr als jedes andere Match halt in der Käfigschlacht. Vor allem, weil wir ja auch trotzdem ein 3 gegen 3 hatten bei der Show. Von daher war das aber die einzig richtige Entscheidung, dass man halt dieses Match hier genommen hat. Richtig und wichtig. Es war geil. Es war wild. Es war ein schönes Hin und Her halt zwischen den beiden. Auch, es war eine schöne Story-Driven, also mehr Story-Driven als sonst, fand ich, hatte ich das Gefühl. Und es war auch sehr schön, auch so gegen Ende, wo dann halt Fanny dann gesagt hat, so, nee, komm, hier, ich hab deine Maske hier hängen. Willst du wieder haben und sowas halt. Und wie gesagt, einem schönen Hin und Her. Ein paar üble Spots, wo Fennec Eric LeBlanc mit dem Gürtel verprügelt hat. Er hat ihn da sogar dann den Gürtel um den Hals gewickelt und das dann am Ringseil festgemacht, ihm ein bisschen Punishment da gegeben.
Das ist auch tatsächlich bei mir sehr, sehr, sehr hängen geblieben.
Ja, sah böse aus und auch an einer Stelle hat man da nochmal gut den Rücken gesehen von Eric LeBlanc, der da echt sehr lidiert war von den Gürtelschlägen. Wie gesagt, man hat die Spots ganz gut eingebaut, so mit den Waffen. Das war nicht zu übertrieben, sondern so alles so ein bisschen, ich sag mal, etwas dezenter halt. Und alles so, im Großen und Ganzen war das alles ein sehr rundes Ding. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr schön story-driven, so wie ich mir das gewünscht hätte. Und fand das eine sehr, sehr gute Käfigschlacht tatsächlich.
Dieter?
Ich hatte auch einen großen, großen Spaß mit der Käfigschlacht. War auch mein Match of the Night. Und war sehr, sehr gut. Und was Drew sagte, kann ich alles unterschreiben. Und das auch Eric LeBlanc schön nochmal vom Käfig gesprungen ist. Und was mir auch gefiel, war tatsächlich, an dem Match gefiel mir zwei Sachen. Robert Christopher Vorwerk war nicht mehr am Kommentar. Und er hat auch nicht, sobald die im Käfig waren, auch nicht mehr eingegriffen. Und das war auch wirklich nötig und gut und das hat's auch nicht gebraucht.
Ich glaube, einmal hat er Eric LeBlanc am Fuß festgehalten, als der auf dem Top Rope stand.
So ein bisschen seine Faxen in den Ring gemacht, aber er ist nicht so eingegriffen, wie das Manager sonst oftmals tun.
Genau.
Match entscheidend irgendwie.
Ja, irgendwie Schlüssel klauen in den Käfig oder irgendwie sowas. Und wie gesagt, das war cool. Großen, großen Spaß. Eric LeBlanc hat sich am Ende noch fürs Karat angekündigt, also jetzt im Backstage-Vlog dann fürs Karat angekündigt. Ja, Fennec hat ihm quasi so die Maske runtergerissen, so zur Hälfte auf jeden Fall. Dann gab es den Spot, dass Fennec gesagt hat, ey, schlag mich nicht, hier hast du deine Maske wieder. Und Eric LeBlanc so, ja, klar, gib her. Und dann wollte Fennec ihm einen Lowblow verpassen, das konnte aber natürlich Eric LeBlanc riechen, hat den Lowblow vereitelt und am Ende hat er gewonnen.
Also ich glaube, ihr habt im Grunde genommen eigentlich schon alles über das Match erzählt, was es zu erzählen gibt. Der Sprung vom Käfig, den würde ich gerne nochmal hervorheben, weil der war auch brutal gut. Glaubt ihr, dass wir bei dass Fennec Jr. gegen Eric LeBlanc unser Night One Main Event wird? In einem Mask vs. Hair vielleicht?
Muss.
Ich denke ja. Deswegen habe ich auch eigentlich gedacht, dass Fennec hier gewinnen würde. Damit es halt so ein bisschen halt noch ein bisschen weiterziehen kannst. So, ja, der Heel hat halt gewonnen. Und will Eric LeBlanc nochmal die Revanche. Also im Prinzip hat er jetzt ja die Revanche gewonnen, weil bei der Anniversary hat er ja durch die Q verloren. Aber so hätte es, glaube ich, auch ganz gut aufbauen können, wenn der Heel hier gewonnen hätte. Ich glaube, so geht das irgendwie auch, auch klar. Und ja, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nur nicht, ob off oder halt auch in der Aufnahme, dass wir uns da ja alle irgendwie sehr guten Lucha de Apuestas vorstellen könnten. Mars gegen Herr. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie das als den Freitags-Main-Event machen. In Runde 1 dann.
Auch, also wäre auch der würdige Rahmen dazu. Ich wüsste allerdings nicht, wer das Ding gewinnen sollte. Da muss sich die WXW auf einigen, wen sie da weiter pushen wollen.
Das könnte auch der einzige Grund sein, warum es vielleicht daran hadert, dieses Match zu booken.
Also ich kann, je nachdem, wer das Karat gewinnen soll, ne? Wenn du da sagst, okay, Tijani wird der nächste World Champion, ja, dann lässt du da halt Joseph Fennec Jr. gewinnen, damit er dann legitimer gegen...
Ja, die Sache ist ja, willst du halt, wenn du halt wirklich Mask vs. Herr machst, willst du halt Angle Block die auch die Maske noch wegnehmen? Oder nee, oder will er das überhaupt? So ist es ja dann auch eher die Frage halt. Und im Umkehrschluss hat halt Joseph Fennec halt im Non-K-Fape halt Bock, in Zukunft Glatz zu tragen, ne?
Das ist halt das Problem bei dieser Matchart, dass da halt wirklich sehr, sehr viel Entscheidung der Wrestler selber vonnöten ist. Und Fennec hat ja nun nicht gerade eine Kurzhaarfrisur, die in einem Monat wieder da ist.
Ja, richtig.
So, keine Ahnung, hätte der da, was weiß ich, mir fällt jetzt gerade kein, der hätte da jetzt so eine Tirani-Frisur, ja, easy.
Ja, egal. Spätestens im halben Jahr ist wieder voller Haarpracht.
Aber er ist leider Aquamans Cousin.
Das ist richtig. Ja, und gleich, ich kann mir auch Angle Block irgendwie nicht ohne Maske vorstellen, irgendwie, weiß ich nicht, dass dann,
Ja, gut,
wir konnten uns auch alle Sansa Volto nicht ohne Maske vorstellen und, ja, das hat, funktioniert doch da ganz gut, ne, aber...
Ist sehr weird, ich habe jetzt die Tage GWF geguckt, wo er mit Maske gegen Crowchester, was glaube ich angetreten ist, war weird, ihn da wieder mit Maske zu sehen.
Lol, der catcht dann noch mit Maske. Ich dachte, der wäre komplett ohne Maske dann am Catchen.
Nee, also bei GWF ist der noch Sansa Volto, bei hier APC in Frankreich ist der, glaube ich, schon Joseph Fennec.
Ja, genau, ich meine, in Frankreich hat er in den meisten Fällen die Maske schon weg.
Genau, bei Banger Zone Wrestling ist er, glaube ich, auch noch Sansa Volto.
Ja, da muss er ja auch die Bangers rausholen, ne? Ah.
Ja, bei Bodysoy war er jetzt Ende letzten Jahres auch noch als Sansa Volto unterwegs.
Ja, ist er Banger-Sohn.
Ach so, das wusste ich nicht.
Die heißen jetzt
Die haben sich umgenannt. Bodysoy heißt jetzt Banger-Sohn Wrestling.
Ah, I see.
BZW. Genau.
Ja, wahrscheinlich gut. Da, wo er storyline-technisch eingebunden ist, ist er noch Sansa Volto, damit man das irgendwie erklären kann. Warum da jetzt ein anderer ist.
Wäre halt schon random, wenn er einfach dann bei der nächsten Show dann irgendwann einfach ohne Maske auftritt. So, ja, das ist jetzt Sansa Volto, der hat keine Maske mehr, hallo.
Und noch ein komplett anderes Gimmick und ist jetzt auf einmal hier.
Stimmt, das macht Sinn, ja. Sobald er sie, wenn er sie jetzt in einem Match verloren hätte oder sowas, dann könntest du das ja sogar noch irgendwie argumentieren können, sagen, ja, der hat bei WXW ein Mask-Match verloren, hat jetzt die Maske abgenommen, aber der hat sie ja in der Storyline selber abgenommen, meine ich.
GWF oder WXW sind ja eigentlich sehr, sehr closed circles, ne? Also da wird ja selten auf was von außen so inhaltlich Bezug genommen.
Genau.
Naja. Aber ich glaube, bevor wir uns hier jetzt noch um Kopf und Kragen brainstormen, würde ich sagen, wir beenden die heutige Aufnahme und freuen uns auf Dead End, beziehungsweise nein, Dieter will doch bestimmt noch ein paar Cards vorlesen.
Bestimmt will er das, ja.
Zum Beispiel, was bei der WXW jetzt ansteht.
Genau, bei Dead End geht's, wie gesagt, wir haben zwei Qualifier mit Lean Slater gegen Mike DiVecchio, Bobby Ganz gegen Lawrence Roman, ein Karat-Prelude-Match, Peter Tijani gegen Eric LeBlanc, Amboss gegen Youngblood, Oscar und Yuto Nakajima. Dann gibt es das angesprochene Match Rod und Flott gegen High Performer Limited um den Number One Contendership mit zwei Referees Und dann gibt's noch Leighton Buzzard gegen Rotation und Mace und Mudo gegen Cash und Hector um die WXW Tag Team Champions. Dann gibt es in Bielefeld nicht einen, nicht zwei, sondern drei Karatplätze.
Die letzten drei.
Die letzten drei. Den einen Platz kriegt dann vermutlich Baby Allison in einem Singles-Match. Und der zweite Spot wird dann ausgekämpft in einem Viererblock aus Ikarus, Levaniel, Maggot und Yuto Nakashima. Und der zweite Block ist noch geheim. Genau. Das heißt, die Fly-Ins sind quasi jetzt durch. Weil ich denke mal, bei Slater gegen Mike D geht Mike D over.
Glaube ich auch.
Bei Lauri gegen Bobby wird's 50-50. Ich denke tatsächlich Bobby.
Ich glaube, Lawrence Rowan macht.
Ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass bevor der Karat-Sieger irgendwie noch einen Shot, seinen Shot einlöst, also wir gehen ja alle wahrscheinlich von Peter Tichani aus, dass, keine Ahnung, Bobby vielleicht nochmal zwischendurch eine kleine Fehde gegen Dreisker startet.
Ja, ich sehe im Laufe des Jahres noch Lauri gegen Robert.
Das auch. Das
kann man ja dann auch gut ohne Titel machen, ne?
Genau.
Dass du halt erstmal sagst, okay, Lauri kommt weiter, weil Amboss für ihn eingreift. Und Bobby ist dann halt ein bisschen mehr auf Amboss, prügelt sich ein bisschen mit denen, bevor dann Peter sagt, hey, Robert, ich mische mich übrigens ja nur ungern ein, ne? Aber ich bin jetzt übrigens auf Bobbys Seite und früher oder später werde ich auch gegen dich antreten. Und zwar bei der und der Show, falls du dann noch Champion wirst, weil Bobby hat noch einen Titelmatch dazwischen oder sowas in die Richtung.
We'll see you at Sacrifice.
50-50. Genau, ich hatte jetzt noch gerade einen Gedanken, den habe ich aber verloren. Lol. Genau.
Ja, wer gewinnt denn die anderen Plätze? Wer gewinnt denn das, also gut, bei Allison gehe ich einfach mal davon aus, dass Baby Allison ist, dann sein wird. Wer gewinnt denn den anderen Block, den ersten bekannten Block der Road to Karat League?
Ja,
Ikarus. Wenn ich jetzt die Liste auf hätte, ne? Oh, muss man auf
Ikarus, Maggot, Levaniel und...
Ja, ich gehe einfach auf die WXW-Seite, ansonsten...
Da steht's noch nicht.
Da steht's nicht.
Achso.
Ich hab's mir gerade nämlich noch vor der Aufnahme aus dem YouTube-Video rausgeschrieben. Also Ikarus, Levaniel, Maggot und Yuto Nakashima. Ja, Maggot oder Levaniel, würde ich sagen.
Ich denke auch einer von den beiden. Ja, also wahrscheinlich sind es auch die beiden, die dann ins Finale kommen. Kann theoretisch jeder von den beiden sein. Damit Levaniel vielleicht noch so ein Ding um den Shotgun-Titel offen hat, vielleicht dann sogar wird es dann sogar eher Maggot.
Ja, dass man eher Levaniel gegen, gegen Axel bookt. Das macht tatsächlich, glaube ich, fast mehr Sinn.
Ja.
Dass vielleicht sogar Rotation derjenige ist, der als Grund dafür dann herhalten muss, dass Levaniel verliert. Dass du das halt so erklären kannst, damit du halt nicht Levaniel einfach so verlieren lässt.
Nee, weil Levaniel im Karat fühle ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Nee, dann auch lieber Maggot tatsächlich, finde ich auch.
Ja. Und dann kannst du halt an Tag 2 lässt du dann halt Maggot auf Baby Allison treffen. Und hast dadurch dann halt so ein bisschen zumindest Spannungen drin, wenn auch nicht groß Storyline aufgebaut, sondern so, ja, man merkt schon, dass da Spannungen sind, weil sie sich ja eigentlich gern haben. Und jetzt halt ja, hier Maggot, der vielleicht nicht damit klarkommt, dass Baby Allison wirklich Volldampf gegen ihn geht oder sowas. Das würde, glaube ich, Sinn ergeben.
Ja.
Genau. Und Levaniel gewinnt an Tag 2 oder an Tag 3 den Shotgun Championship.
Ja. Bei Allison fände ich es ja echt ganz cool, wenn ihr Quali-Match auch noch gegen eine andere Frau wäre. Einfach so safe dann einfach eine Frau fürs Turnier noch gesetzt. Das wäre ganz cool. In einer richtig fairen Welt wäre einfach der zweite Block im Road to Karat, das wäre einfach ein Block einfach mit vier Frauen. Das fände ich richtig cool. Ich glaube zwar nicht dran, aber das wäre eine coole Sache.
Das wäre auch ein gutes Zeichen, dass die WXW trotzdem richtig stark auf Mädels setzt und nicht nur, dass nicht nur eine hohle Phrase ist, jetzt von der Women's Title weg ist.
Ja, genau.
Und dann hast du halt Baby Allison im Turnier und eine zweite Frau. Würde ich sehr.
Das wäre natürlich der Idealfall. Zwei Frauen im Karat fände ich sehr, sehr cool.
Ja, zwei Frauen wäre wirklich klasse.
Auf jeden Two Fall. Women for 16 Karat ist der Hashtag der heutigen Folge.
Also sind es dann quasi Two Girls, One Cup oder was?
Ich wollte es auf dieser positiven Note enden lassen und jetzt machst du es unangenehm. Ich liebe dich. Ja, in diesem Sinne, Two Girls, One Cup oder Two Women, Four Carrot. Sucht euch aus, was ihr lieber mögt. Ist mir auch scheißegal, wenn ich ehrlich bin.
Whatever you prefer.
Hier wird kein King-Shaming betrieben. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr diese Aufnahme mit mir durchgestanden habt. Und auch bei jedem da draußen, der sich unseren Podcast hier immer wieder anhört. Danke dafür. Lasst uns gerne mal eine positive Bewertung da auf dem Portal eurer Wahl bei Apple, sonst wo. Von mir aus auf Audible. In diesem Sinne, macht sich gut, macht besser, haut rein und tschüss.
Psst, das ist für dich. Der beste Preis für das beste iPhone im besten Netz. Jetzt bei der Telekom. Das neue iPhone 17 Pro. Ultimativ Pro, ultimativ Netz. Spare bis zu 840 Euro. Das und viele weitere Angebote von Apple. Nur bis zum 2. Februar bei der Telekom.